Monaten besondere Themen. Also wir gehen nicht chronologisch durch ein Buch oder durch einen Abschnitt eines Buches, sondern haben freie Themen. Und ihr wisst, dass ich mich in den letzten Wochen, Monaten besonders mit dem Thema biblische Konfliktlösung beschäftigen durfte im Rahmen des Seelsorgestudiums. Und ein Thema, was mich sehr angesprochen hat, war das Thema Vergebung. Und ich dachte, warum nicht auch mal einfach eine rein rassige Themenpredigt, eine auslegende Themenpredigt zu diesem wichtigen Thema Vergebung. Vergebung liegt unserem Herrn unzweifelhaft sehr am Herzen. Denn der Herr hat, um Vergebung für uns möglich zu machen, sein Leben gegeben. Vergebung ist ein ganz zentrales Thema in seinem Heilshandeln. Aber Vergebung ist nicht nur wichtig im Hinblick auf die Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Vergebung ist genauso wichtig für die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Ich darf sogar sagen, dass dauerhaft funktionierende Beziehungen nur möglich sind, wenn wir wirklich lernen, wie Gott sich Vergebung gedacht hat. Und an dem Satz könnt ihr schon erkennen, es ist nicht die Frage, ob wir mal in Streit geraten oder ob wir mal Konflikte haben. Es ist vielmehr die Frage, wie wir mit Streit und wie wir mit Konflikten in der Ehe, unter Freunden, unter Geschwistern, mit den Nachbarn, wie wir damit umgehen. Viele von uns, denke ich, kämpfen, das weiß ich schlicht und ergreifend aus eigener Erfahrung, viele kämpfen manchmal mit Vergebung. Manche von uns sitzen förmlich vielleicht sogar in einer Falle Satans, wenn man nicht vergeben kann. Ich sage dazu noch mehr. Und ich glaube auch, dass vielleicht nicht wenige von uns relativ wenig Vorstellung haben, was für eine göttliche Dimension darin liegt, wenn wir untereinander lernen, wirklich biblisch zu vergeben. Und ich glaube, es ist deswegen auch ein wichtiges Thema, weil es oft viele Missverständnisse gibt, was Vergebung wirklich ist. Oder einfach schlicht und ergreifend den Mangel an Einsicht, den Mangel an Belehrung, den Mangel an Weisheit vom Wort Gottes in Bezug auf dieses Thema. Das Wort Gottes hat uns wirklich, und das habe ich eingangs gesagt, dem Herrn Jesus, dem Herrn liegt Vergebung am Herzen. Und so ist es nicht verwunderlich, das Wort Gottes bietet uns einen Schatz an reichhaltiger Einsicht zu diesem Thema. Und ich bitte einfach, dass ihr mithelft, ja, wenigstens mit euren Gedanken und dass ihr mitdenkt, dass wir einen Teil dieses Schatzes heute Morgen etwas heben. Ich lasse viel weg, weil es sind 37 Seiten, das ist Stoff für 3 Stunden. Die Einleitung wird jetzt ganz kurz. Ihr wisst, manche sagen, das größte Bedürfnis des Menschen wäre Essen, Trinken und Schlafen. Ja, viele von euch haben irgendeine Ausbildung genossen und viele sind bewusst oder unbewusst mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide in Kontakt gekommen. Und ganz unten in dieser Pyramide, wer das nicht kennt, könnt es gleich vergessen, da steht, das größte Bedürfnis des Menschen ist Essen, Trinken und Schlafen. Und das ist so eingängig, so logisch im ersten Moment, dass wir uns da fast einlullen lassen, wenn ich den Ausdruck mal gebrauchen darf, und merken gar nicht, dass an der Spitze dieser Pyramide was steht. Das wichtigste Bedürfnis des Menschen sei angeblich die Selbstverwirklichung. Ihr Lieben, das ist ein rein humanistisches, philosophisches Gedankengebäude oder psychologisches Gedankengebäude. Das hat nichts mit dem zu tun, was uns die Bibel wirklich an Weisheit anvertraut. Wisst ihr, was wirklich das wichtigste Bedürfnis ist? Als der Jesus den Kranken gesehen hat, den Lahmen gesehen hat, hat er sich nicht als erstes seinen Knochen zugewendet. Als erstes hat er ihm gesagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das wichtigste Bedürfnis des Menschen ist nicht Essen und Trinken, auch wenn wir nur wenige Tage ohne Essen und Trinken überleben können, wie wir in diesen Tagen auch sehr schmerzhaft immer wieder sehen müssen. Aber das wichtigste Bedürfnis ist Vergebung. Vergebung, um wieder mit einem Schöpfergott in Gemeinschaft leben zu können, für den jeder Mensch geschaffen wurde. Das ist das wichtigste Bedürfnis. Und das höchste Bedürfnis des Menschen ist es nicht, sich selbst zu verwirklichen, sondern den Herrn Jesus zu verwirklichen, ihn darzustellen. Und genau dazu dient unter anderem ganz stark Vergebung in dieser Welt. Und diesem Thema wollen wir uns zuwenden. Luther hätte gesagt, was hilft es dem Menschen, wenn er fett und faul in die Hölle fährt? Das ist die Ausdrucksweise vielleicht von vor 500 Jahren, aber er trifft es auf den Kopf. Wir brauchen die Vergebung Gottes, das ist unzweifelhaft. Ihr Lieben, wir waren tot in unseren Vergehungen. Tot im Sinne von, wir hatten kein Leben für Gott. Wir konnten nicht unser Leben für ihn einsetzen. Ohne Vergebung kein Lebenssinn. Ohne Vergebung hätten wir uns heute noch alle auf unseren eigenen Weg gewandt. Würden alle noch umherirren, wie Schafe, die keinen Leiter haben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir nicht weiter ausführen müssen. Ich hoffe, dass euch das sehr deutlich ist, wie unwahrscheinlich abhängig, wie lebensentscheidend Vergebung für den Menschen ist in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Und auch das Essen und Trinken oder Wohlergehen nicht das Wichtigste ist, seht ihr an dem reichen Mann in Lukas 16. Er hat ein schönes Leben gehabt, aber die Ewigkeit muss er in der Gottesferne zubringen. Und das ist kein Gleichnis, das ist ein Bericht. Und Vergebung, wie gesagt, das Thema Vergebung wollen wir aber heute Morgen mehr im Blick auf Vergebung unter uns ansprechen. Und die beiden haben natürlich sehr viel miteinander zu tun. Damit wir überhaupt verstehen können, wie Vergebung stattfinden kann unter uns Menschen, wenn wir aneinander schuldig werden, müssen wir zwingend ins Wort schauen und müssen uns die Natur von Vergebung erstmal anschauen. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, was ist eigentlich Vergebung? Weil ich wirklich glaube, dass es oft ein Mangel ist an Einsicht, wie sich Gott eigentlich Vergebung gedacht hat. Das biblische Konzept von Vergebung. Ich möchte einige kurze Texte dazu aus dem Alten und aus dem Neuen Testament lesen. Schlag bitte dazu Jeremia 33 auf. Jeremia 33 ab Vers 6. Ihr wisst, dass die Propheten gekommen sind, um die Sünde Israels bloßzustellen und sie zur Umkehr zu rufen. Aber das Interessante bei gerade den großen Propheten ist, dass sie nicht nur warnen, nicht nur vor das Gericht ankündigen, sondern dass sie gleichzeitig, obwohl das Gericht noch nicht mal da ist, schon die Gnade ankündigen, die hinter dem Gericht steht. Es ist hochinteressant, auf die Art und Weise das Wesen Gottes zu studieren. Und in dem Kapitel 33, ab Vers 6, lesen wir eben von dem, was Gott vorhat, nachdem er sein Volk gezüchtigt hat. Siehe, ich will ihr Genesung und Heilung bringen und sie heilen. Und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und werde sie bauen wie im Anfang. Ich werde sie bauen wie im Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Verschuldungen vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und durch die sie mit mir gebrochen haben. Vergebung im Alten Testament hat zwei große Charaktereigenschaften. Ich will euch nicht mit Hebräisch quälen, weil ich selbst des Hebräischen nicht mächtig bin, aber diese beiden Begriffe, Salach und Nazar, werden am häufigsten für Vergebung im Alten Testament gebraucht. Und diese beiden Elemente der Vergebung werden genau durch diese Worte hervorragend zum Ausdruck gebracht. Hier, was ihr hier seht, dieses Wort Salach bedeutet, ich möchte wiederherstellen. Ich möchte jemanden wieder Gunst oder Gnade erweisen. Ich möchte wieder gut mit ihm sein. Ich möchte wieder in Beziehung mit ihm leben. Das ist im Herzen von Vergebung, weil genau das sagt er hier auch in diesem Abschnitt. Ich werde sie bauen wie im Anfang. Ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld. Ich werde alle ihre Schuldungen vergeben, durch die sie mit mir gebrochen haben. Also da ist einmal diese Komponente von Wiederherstellen. Und die andere Komponente ist, dass man Schuld wirklich loslassen kann. Es ist völlig ohne Frage, dass wir aneinander schuldig werden. Christen müssen nicht Schuld unter den Teppich kehren. Aber die Frage ist, was machen wir mit Schuld? Und Schuld können wir tatsächlich loslassen. Für Gott war das anders. Gott konnte Schuld nicht einfach loslassen. Gott musste für Schuld Sühnung erwirken. Er hat Israel deutlich gezeigt, dass Schuld gesühnt werden muss. Und in seinem Sohn wurde alle Schuld der Welt auf sich genommen. Es muss nur zur Anwendung gebracht werden. Wir müssen das einmal tun, ein für alle Mal, wenn wir uns ergeben und sagen, ich brauche diese Gnade, ich brauche dieses Sühneopfer, meine Schuld muss gebüßt werden und ich nehme dich, Herr Jesus, für diese Buße, für dieses Büßen tatsächlich an. Aber wenn wir heute vergeben, müssen wir das nicht mehr. Seht ihr, was für ein großer Unterschied? Ich muss nicht mehr ein Opfer bringen, wenn ja die Erna oder die Elvira oder die Emma gegen mich sündigt. Ich kann Schuld einfach loslassen, kann sie unter das Kreuz bringen, kann sagen, Herr Jesus, auch für diese Schuld bist du gestorben. Seht ihr, es hat einmal dieses Salach, dieses Wiedergutwerden, Gunst erweisen, gnädig sein, aber es hat auch dieses Schuld wirklich loslassen, nicht festhalten, nicht morgens aufwachen, ja, und drüber nach, oder meistens abends schon, ich finde keinen Schlaf und denke immer wieder an diese Boshaftigkeit, die mir widerfahren ist. Es hat auch mit Loslassen zu tun. Kennt ihr in 3. Mose 16 den Sündenbock? Ja, heute gibt es noch den Sündenbock. Die meisten wissen aber nicht mehr, wo der Ausdruck herkommt. Es gab 2 Sündenböcke. Der eine musste sterben, musste sein Blut hingeben. Und der andere, auf den wurde symbolisch die Schuld gelegt. Und dann wurde er in die Wüste weggetrieben. Als Sinnbild dafür, die Schuld ist vergeben. Sie ist losgelassen. Oder Psalm 103, das beste Bild, und da ist Luther ausnahmsweise mal nicht so gut in der Übersetzung, Gott hat unsere Übertretungen so weit von uns entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Hast du mal versucht, den Westen zu erreichen? Lauf mal in den Osten und such den Westen. Lauf mal in den Osten, geh weiter in den Osten, geh nach Polen, ja, geh weiter, geh in die Ukraine, geh weiter, komm irgendwann mal vielleicht bis nach China. Geh weiter, komm irgendwann mal in die USA. In der USA gibt es immer noch einen Osten. Und geh weiter. Und du wirst ewig laufen müssen, um den Westen zu finden. So weit hat Gott unsere Übertretungen von uns entfernt. Das sind die beiden Komponenten. Gunst erweisen, wieder wohlgesonnen sein, wieder Beziehung haben, aber auch Schuld loslassen. Und im Neuen Testament gibt es 2 Worte, die Vergebung ausdrücken. Und es sind interessanterweise die gleichen beiden Konzepte, die diese beiden Worte ausdrücken. Ja, es ist Charizomai und Aphiemi. Nur ganz kurz, Charizomai oder Charis, ist das, da steckt das Wort, vielleicht wissen das einige, Charis ist das Wort Gnade. Also allein schon in diesem Gunst erweisen, in diesem ich will wieder gut mit dir sein, steckt schon, das kommt schon von dem Wortstamm Gnade. Deswegen ist es manchmal wirklich schön, wenn man sich auch die Worte anschauen kann, die der Heilige Geist erwählt hat, um uns seine Weisheit mitzuteilen. Also Charizomai hat wieder diese Komponente von, ich will wieder gut sein. Und Aphiemi hat tatsächlich dieses Element von, ich lass los. Ich lass gehen. Ich halte nicht fest. Ich halte nicht vor. Ich bringe nicht hoch. Ich hoffe, auch wenn das sehr kurz war, dass wir mit den beiden Begriffen dieses Konzept von Vergebung besser verstehen konnten. Wir möchten 2 oder wenigstens einen Abschnitt aus dem Alten Testament nochmal anschauen, wo in einem Vers zusammengefasst Gott zeigt, was er tut, wenn er selbst vergibt. Schlag bitte Jeremia 31, es ist nur 2 Kapitel vorher, auf Jeremia 31, Vers 34. Ihr könntet auch Jesaja 43, Vers 25 zu Hause nachlesen. Ist genau das Gleiche. Hier zeigt uns Gott, was er tut, wenn er vergibt. In Jeremia 31, Vers 34 lässt er seinen Propheten aufschreiben. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Dann, es geht wieder um die Zeit der Wiederherstellung, dann werde ich ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ich lese euch Jeremia 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Um den biblischen Befund von Vergebung zusammenzufassen, möchte ich drei Punkte nennen, was Vergebung wirklich ausmacht. Erstens, was wir eben gesehen haben, Vergebung hat mit Wiedergutsein zu tun, Gnade erweisen, wieder Nähe suchen, wieder Beziehung bauen und auch die Schuld hinter sich lassen, die Schuld loslassen, nicht dran festhalten, nicht wieder hochholen. Das ist ein Teil offensichtlich von Vergebung. Aber aufgrund dessen, was Gott uns hier in Jesaja 43 und Jeremia 31 zeigt, können wir auch sehen, dass Vergebung bedeutet, die Schuld nicht mehr vorzuhalten. Schaut mal, er sagt eindeutig, ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Das bedeutet nicht, dass Gott sie vergisst. Das ist unmöglich. Gott ist allwissend. Er wird nie auch nur eine einzige Schuld vergessen. Das ist ein Missverständnis, auf das wir vielleicht nachher noch kurz eingehen werden, von Vergebung. Vergebung heißt nicht vergessen. Vergebung bedeutet, ich werde es nicht mehr gedenken. Ich werde es nicht mehr hochholen. Ich werde nicht darüber brüten. Das sagt Gott, wenn er vergibt. Das ist eine zweite Komponente von Vergebung. Und eine dritte, was wir erkennen können, schaut mal, was Gott sagt. Ich will nicht mehr an diese Schuld denken. Das ist eine Entscheidung, ihr Lieben. Und das ist ein drittes, was ich euch wichtig machen möchte, wenn es um Vergebung geht. So viele denken, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, wenn es um die Irrtümer geht, denken, es sei ein Gefühl, was ich haben muss. Und erst wenn das Gefühl einsetzt, dann kann ich einer Schwester oder einem Bruder tatsächlich Vergebung zusprechen. Ihr Lieben, der Herr Jesus hatte kein gutes Gefühl, als er sein Blut, sein Leben, sein Leib hingegeben hat, um Vergebung zu erwirken. Es geht nicht um Gefühl, es geht um Entscheiden. Offensichtlich entscheidet sich Gott, uns zu vergeben. Und deswegen muss ich auch lernen, wenn ich vergebe, dass es eine bewusste, willentliche Entscheidung ist. Vergeben heißt Gnade erweisen, wieder gut sein, Beziehung suchen. Vergeben heißt Schuld loslassen. Vergeben heißt bewusst nicht mehr hochholen. Und vergeben bedeutet sich bewusst entscheiden. Und im Grunde genommen haben wir damit schon die klassischen Irrtümer von Vergebung aus dem Weg geräumt. Manche denken, ja, wenn ich mich nicht nachfühle, dann kann ich nicht vergeben. Unser Herz ist so trügerisch, dass wir uns sogar einreden, ich würde ja heucheln, wenn ich vergebe, obwohl ich mich nicht danach fühle. Ihr Lieben, das ist eine reinrassige Lüge. Weil Heuchelei hat nie was mit einer Diskrepanz zwischen Gefühl und Tat zu tun. Heuchelei hat etwas mit einer Diskrepanz zwischen Tat und Schein zu tun. Wenn ich sage, es fällt mir ja so leicht, dir zu vergeben, und tatsächlich habe ich den größten Groll in meinem Herzen, das ist Heuchelei. Aber wenn ich etwas gegen mein Gefühl tue, das hat nie etwas mit Heuchelei zu tun. Glaubt ihr wirklich, wie ich es eben gesagt habe, der Herr Jesus ist voller Freude diesen Weg nach Golgatha gegangen? Und wollt ihr sagen, dass der Jesus geheuchelt hat, als er uns Vergebung erwirkt hat? Vergebung kostet. Aber es kostet dich nicht dein Leben, wie es den Herrn Jesus gekostet hat. Bestenfalls kostet es dich deinen Stolz, aber nicht dein Leben wie bei ihm. Das ist ein großes Missverständnis, dass wir uns danach fühlen müssen. Ich will, auch wenn wir wenig Zeit haben, euch trotzdem diese Geschichte lesen, die vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt ist, von Corrie ten Boom oder Boom, wie es, glaube ich, richtig auf Holländisch ausgesprochen wird. Nein, wie? Boom? Boom. Naja, also wenn ihr es wissen wollt, dann müsst ihr die Expertin unter uns fragen. Corrie hat großes Leid erfahren. Und an ihr und an ihrer Familie wurde extrem gesündigt. Und warum wurde an ihnen gesündigt? Weil sie sich für das Gute eingesetzt haben. Viel schlimmer kann es eigentlich nicht sein. Das ist sehr nah an dem Leiden, was der Jesus erlebt hat. Wir leiden ja oft und Menschen werden an uns schuldig, weil wir vorher schuldig geworden sind. Aber das war beim Herrn Jesus nicht so und bei Corrie zum Teil auch nicht so. Ihre Familie hat sehr gelitten und nachdem dann alles die Schrecken des Nazi-Regimes vorbei waren, die Konzentrationslager aufgelöst waren, ein Großteil ihrer Familie, auch ihre Schwester Betsy, umgekommen waren durch die Schergen der Nazis, ist sie auch durch Deutschland, besonders durch Deutschland gereist, um den Menschen zu erklären, was Vergebung ist. Und sie ist in die Kirchen gegangen und hat über Vergebung gesprochen. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass Gott es so gefügt hatte, 1947 in München, dass einer ihrer ehemaligen Peiniger dort in dieser Kirche saß, während sie über Vergebung redete. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in der Kirche über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuztem Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorübergehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich ins KZ gekommen sind, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinen Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte: Fräulein, Sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort: Ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte: Werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und grausam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle: Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Matthäus 6, Vers 15. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Und die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor diesem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in seine Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen: Ich vergebe dir. Ich vergebe dir von Herzen. Vergebung, ihr Lieben, und das ist nicht nur die schöne Geschichte von Corrie ten Boom, sondern das ist die biblische Geschichte. Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung. Gott hat sich entschieden. Gott ist in Vorleistung getreten. Gott hing am Kreuz für dich und mich. Und wir müssen, wenn wir vergeben, wissen, das ist eine bewusste Entscheidung. Ein anderes Missverständnis ist vergeben und vergessen. Manche denken, wenn sie vergeben, dann müssen sie auch vergessen. Das steht nirgendwo. Und es wird schon deutlich durch die Vergebung Gottes, das kann gar nicht sein. Weil Gott ist allwissend. Er wird nie etwas vergessen, was ich getan habe. Es geht nicht um vergeben und vergessen. Es geht letztendlich darum, vergeben, um zu vergessen. Versteht ihr den Unterschied? Ich kann keinen zum tatsächlich Heucheln zwingen, dass ich ihm sage, du musst vergessen. Das ist Quatsch. Das kann er nicht. Aber ihr Lieben, wenn ich wirklich lerne, biblisch zu vergeben, so wie wir es eben aufgezeigt haben, dann lasse ich langsam los. Ich lasse los. Und wahrscheinlich schenkt dir Gott auch diese Gnade, dass du den Groll und die Missgunst und das, was trennt, über die Jahre, wenn es schlimm war, manchmal geht das ja innerhalb von wirklich Tagen, ohne Probleme. Aber ich weiß, es gibt auch großes Leid und großes Leid, was Menschen Menschen antun. Aber selbst dieses große Leid kann losgelassen werden und kann sogar eines Tages wirklich in den Hintergrund geraten, wenn ich biblisch vergebe. Du musst nicht vergessen, das ist ein Irrtum, aber du musst vergeben und vielleicht darfst du dann auch eines Tages vergessen. Und ein letzter Mythos, den ich noch etwas ausführlicher ansprechen möchte, ist, vielleicht habt ihr schon mal diesen furchtbaren Satz gehört, ich vergebe dir, aber ich will mich trotzdem von dir scheiden lassen. Manche haben das schon gehört. Das ist furchtbar. Manche denken, ach, wie komisch, ja, wie kann man sowas sagen? Dann sage ich euch einen anderen Satz, den ihr wahrscheinlich schon mal gedacht habt. Ich vergebe dir, aber ich will bitte nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder so wenig wie möglich. Haben wir sowas schon mal in unserem Herzen gedacht? Ich vergebe dir, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ihr Lieben, das ist ein Missverständnis. Das ist nicht wirklich Vergebung. Schaut mal ein bisschen zurück auf die Vergebung Gottes. Was macht die Vergebung Gottes mit uns? Oder umgekehrt, gehen wir noch einen Schritt zurück, was macht denn das Gegenteil von Vergebung? Was macht denn Sünde? Wir wissen, der Lohn der Sünde, Römer 6, ist der Tod. Aber bitte denkt nicht, Tod bedeutet, okay, ich bin auf ewig von Gott getrennt, ich bin nichts, ich bin vernichtet, ja, Nihilismus, ich existiere dann nicht mehr. Wisst ihr, was ewiger Tod bedeutet? Das Schlimmste am ewigen Tod bedeutet ewige Trennung von dem lebendigen Gott, für den du gemacht wurdest. Das ist die Konsequenz von Sünde oder das ist die Konsequenz von, wenn Vergebung nicht stattfindet. Vergebung zieht Mauern hoch. Vergebung trennt. Und im schlimmsten Fall, wenn das Blut Jesu nicht an deinem Herzen angebracht wurde, indem du dich ihm ergeben hast, im schlimmsten Fall trennt dich der Mangel an Vergebung, den wir verschuldet haben, auf Ewigkeit. Vergebung zieht Mauern. Vergebung trennt uns von einem heiligen, lebendigen Gott. Und genauso ist es ja unter uns. Vergebung trennt uns voneinander. Entschuldigung, gut, dass ihr mir widersprecht. Ja, wenn ich an Mose denke, rede ich oft von Abraham. Und wenn ich von Sünde sprechen will, rede ich von Vergebung. Also gut, dass wir das hier schon korrigiert haben. Sünde trennt uns manchmal auf Ewigkeit. Und auch Sünde trennt uns untereinander. Sünde zieht Mauern hoch unter uns. Das wisst ihr alle und ihr kennt das auch. Und dann kann ich doch nicht sagen, ich vergebe dir, aber ich will, dass die Mauer stehen bleibt. Ihr Lieben, streng genommen, wenn du sowas sagst, dann offenbarst du mindestens dir selbst oder manchmal sogar anderen Menschen, du hast gar nicht vergeben. Weil das ist ein Kern von Vergebung, dass ich die Mauer abreiße, dass ich sage, jawohl, ich will wieder gut mit dir sein. Ich will dir Gunst erweisen. Ich will dir Gnade erweisen. Ich entscheide mich dafür. Ich will nicht vergessen unbedingt. Das kann keiner von mir erwarten. Aber ich entscheide mich dafür. Ich will die Trennung abreißen. Das ist Gnade. Das ist Vergebung. Das hat Gott mit dir gemacht in Christus. Stellt euch mal vor, Gott würde zu uns, ich hoffe, jetzt habe ich die Worte richtig, stellt euch mal vor, wir sündigen und Gott würde uns, und dann bitten wir um Vergebung und wir sagen, Herr Jesus, vergib mir. Und Herr Jesus würde sagen, Brigitte, ich vergebe dir, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das kann nicht sein. So ist nicht Vergebung. Und deswegen dürfen wir auch nicht so vergeben. Warum? Weil Kolosser 3, Vers 13 sagt, vergebt, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie der Herr euch vergeben hat. Der Herr legt das Maß der Vergebung genau auf die gleiche Höhe, wie er selbst vergeben hat. Weil er weiß, nichts anderes ist Vergebung. Was weniger ist, ist keine Vergebung. Er weiß, wie wichtig das ist, dass er selbst in diesem Gebet, was Petrus einfordert und sagt, Herr, lehre uns beten, er seine Jünger lehrt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Seht ihr, wie schlimm das ist, wenn wir nicht vergeben? Das hat nichts mit der richterlichen Vergebung zu tun, die du einmal bekommst, für allemal, und du wiederhergestellt wirst und du Gnade hast, dass du eines Tages bei Gott sein darfst. Das hat nichts mit der richterlichen zu tun, aber das hat was mit der väterlichen zu tun. Wenn du deinem Bruder, deiner Schwester nicht vergeben kannst, dann vergib Gott dir nicht. Dann hast du ein Problem mit Gott. Das sind drei schwerwiegende Mythen, die wir als Geschwister sehr oft, denen wir als Geschwister sehr oft anheimfallen. Damit wirklich kein Missverständnis bleibt, lasst mich Vergebung nochmal zusammenfassen, was Vergebung wirklich bedeutet. Denn in Kolosser 3, Vers 13, hatte ich euch schon genannt, sagt der Herr Jesus durch Paulus, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wann? Wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. An der Vergebung Gottes kannst du lernen, wie Vergebung wirklich stattfindet. Erstens, du kannst sagen, als Antwort auf die Liebe Gottes mir gegenüber und in Abhängigkeit von seiner Gnade will ich dir versprechen. Warum? Weil Vergebung ist eine Tat. Vergebung ist ein Versprechen, was ich gebe, nicht ein Gefühl. Will ich dir versprechen, dass ich diesen Gedanken, was du mir angetan hast, nicht mehr nachhängen werde. Das ist das erste Versprechen, was du gibst, wenn du vergibst. Ich werde darüber nicht mehr brüten. Das ist das Erste. Das hat was mit dir zu tun, das erste Versprechen. Das ist schon ein großes Versprechen, weil ihr selbst wisst alle ganz genau, was das bedeutet, wenn man dieser Schuld einer anderen Person nachhängt. Und das ist so gefährlich, ihr Lieben. Der Hebräerbriefschreiber warnt uns sogar, wenn du das tust, über eine gewisse Zeit, steht Tür und Tor offen, dass du bitter wirst. Denn Bitterkeit entsteht durch einen Mangel an Gnade. Wir werden darauf nachher nochmal kurz eingehen. Das erste Versprechen, ich werde dem nicht mehr nachhängen. Da geht es um dich. Das zweite Versprechen, ich werde es auch dir gegenüber nicht mehr erwähnen. Ich werde es nicht mehr hochholen. Ich werde dich nicht mehr daran erinnern. Das ist ein zweites Versprechen, dir gegenüber. Da geht es jetzt um dich. Wir sind Meister da drin. Wir sind Meister in diesem Hochholen. Ganz besonders, wenn du auf die Idee kommst, zweimal auf die gleiche Art und Weise zu sündigen. Ihr Lieben, denkt daran, und das soll auch Gnade groß machen. Der Herr Jesus Christus selbst erwartet von uns, dass wir 7 mal 70 mal vergeben. Und das ist natürlich ein Bild. Das heißt, dass wir wieder und wieder vergeben. Selbst, wenn die Schwester oder meine Frau, wenn ich euch mal jetzt angucken darf, ja, zum 50. Mal in der gleichen Sache kommt. Und jetzt möchte ich Gnade groß machen, ihr Lieben, wenn der Jesus das von uns erwartet, wisst ihr, was er tut? Er bringt es nie wieder gegen dich vor. Wenn du zum 50. Mal die gleiche Sünde bekennst, dann sagt er, okay, ich vergebe dir. Und er sagt nicht, ach, du kommst schon zum 50. Mal, schon wieder? Was bist du für ein Versager? Wenn er nicht wüsste, was du für ein Versager bist, wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Dann hätte er einen anderen Weg gewählt. Aber er weiß, was in uns steckt. Und wenn er so vergibt, dann muss ich auch so vergeben. Gerade dieses, da sind wir ja Meister drin, du immer machst du das und nie wirst du dich ändern. Das ist reines Gift, was aus unserer Zunge kommt. Wenn wir so mit unserem Mann oder mit unserer Frau oder mit unserem Bruder oder mit unseren Kindern sogar umgehen. Nie wieder holst du das hoch, wenn du vergeben hast. Dir gegenüber nicht, weil Gott tut es nicht. Und ihm gegenüber oder ihr gegenüber nicht. Das dritte Versprechen ist, ich werde es auch anderen gegenüber nicht mehr erwähnen. Mir gegenüber, dir gegenüber und auch den anderen gegenüber werde ich nicht mehr das hochholen. Wenn ich das tue, ihr Lieben, das ist nichts anderes als Tratschen oder der Versuch, andere auf meine Seite zu bringen. Und wie furchtbar. Ja, streng genommen darf ich fast nie mit anderen, ich sage bewusst fast, weil es gibt Ausnahmen nach Matthäus 18, aber vom Grundsatz her darf ich eigentlich fast nie mit anderen über die Sünde von dir sprechen. Nie. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten für Christen. Entweder nach 1. Petrus 4, Vers 8, ich decke die Sünde in Liebe einfach zu. Und das kann man, weil Gott mir so viel vergeben hat. Und viele Sachen, und da braucht es Weisheit zu, die muss man einfach zudecken. Und jetzt darf ich mal wieder euch Eheleute Gebrauchen, das macht ihr, gerade wenn ihr jung verheiratet seid, ständig. Ja, die Liebe kann ganz viel zudecken, hat ungeheure Kraft, Sünde zuzudecken. Nicht Kleinigkeiten, nicht ja, Ausrutscher oder Versehen. Petrus sagt bewusst, die Liebe kann Sünde zudecken. Das ist eine Chance, eine Möglichkeit, die du hast. Und die andere, wenn du davon keinen Gebrauch machen willst, in Weisheit, weil du dem anderen helfen willst, dann kannst du auch in der gleichen Liebe Sünde aufdecken. Aber wie geht das? Matthäus 18, Vers 15, wenn er gegen dich sündigt, dann gehe zu dem Bruder. Dann geh nicht zu deiner besten Schwester und erzähl ihr, was der oder diejenige gerade gemacht hat. Und das machen wir so gern. Das machen wir so gern. Und wir vergiften noch mehr Menschen damit. Stellt euch, ich weiß, dass es ein hohes Ziel ist, aber der Herr Jesus hat selten so eine klare Marschroute einer Gemeinde an die Hand gegeben wie in Matthäus 18. Stellt euch mal eine Gemeinde vor. Das ist keine Utopie, weil der Jesus hat es uns gegeben und dann muss es möglich sein. Er will dir die Kraft dazu schenken. Stell dir bitte eine Gemeinde vor, die ganz streng nach diesem Prinzip handelt. Wenn Sünde unter Geschwistern da ist, wird nicht unter den Teppich gekehrt. Nein, sie wird entweder in Liebe bedeckt, in Liebe zugedeckt, vergeben, oder sie wird in Liebe aufgedeckt. Und das bedeutet, ich rede nur mit einer Person darüber. Und zwar mit der, die gesündigt hat. Mit keiner anderen. Mit wirklich keiner anderen. Ja, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber das ist heute nicht das Thema, Matthäus 18. Ich will das Prinzip wenigstens deutlich machen. Natürlich, wenn er dann unbußfertig ist, wenn er sagt, nee, ist mir ganz egal, was du denkst, dann kann man den Kreis ganz langsam erweitern. Aber selbst wenn man ihn erweitert, mit wem redet man dann? Wieder mit der Person und nicht mit Dritten. Vergebung bedeutet, ich hole es bei mir nicht mehr vor. Vergebung bedeutet, ich hole es bei dir nicht mehr vor. Und Vergebung bedeutet, ich hole es auch vor Dritten nicht mehr vor. Und ein viertes Versprechen, was ich gebe, ist, ich verspreche dir, dass ich nicht zulassen werde, dass dieser Vorfall noch zwischen uns steht. Und hier geht es jetzt um uns. Vorher ging es um mich, dann ging es um den anderen, dann ging es um alle anderen und jetzt geht es um uns beide. Vergebung bedeutet auch, ich lasse nicht zu, dass diese Wand weiter steht. Ich reiße die runter. Ich, an dem gesündigt wurde, reiße die runter. Ich möchte wieder Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte wieder nah bei dir sein. Glaub nicht diesem Mythos, ich vergebe dir, aber ich will nichts mit dir zu tun haben. Das kann nicht sein. Dann hast du nicht vergeben. Und ich will das so hart und deutlich sagen. Warum? Damit ich dich nicht in einer Täuschung zurücklasse. Die Bibel sagt deutlich, Vergebung bedeutet Versöhnung, dass man sich wieder nahe kommt. Es kann gut sein, ja, wir wollen es nicht übertreiben, dass natürlich das Zeit braucht. Ja, stellt euch an eines der schlimmsten Dinge, stellt euch eine der schlimmsten Dinge vor, eine Ehe wird gebrochen. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die unter Menschen passieren können. Und natürlich erwartet keiner, dass nachher, hoch, ja, du vergibst jetzt und in 5 Minuten oder einer Stunde oder einem Tag ist alles wieder gut. Natürlich muss Beziehung auch wieder wachsen, muss Vertrauen auch wieder wachsen. Das ist klar. Aber das Ziel muss klar sein. Die Wand muss runter. Da muss wieder Gemeinschaft da sein. Ich will dir Gnade erweisen. Das kann sehr, sehr schwer sein, das glaube ich dir. Aber wir kommen, und vielleicht machen wir das jetzt gleich, weil die Zeit eh schon so fortgeschritten ist. Wir könnten noch ganz viele Fragen, ihr Lieben, zum Thema Vergebung besprechen. Ganz, ganz viele Fragen. Ich erwähne die gar nicht, um euch Fragezeichen in den Kopf zu pflanzen. Wir lassen die alle weg. Und ich hatte noch 4 Fragen zum Schluss. Und die lassen wir weitestgehend auch weg. Zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt muss ich vergeben? Ich mache es kurz, auch wenn sich da viele Seelsorger uneinig sind. Vergib sofort. Das ist meine Überzeugung. Zumindest im Herzen. Vergib sofort. Oder anders ausgedrückt, das erste Versprechen, das gib sofort. Das erste. Ich werde es nie wieder vor mir hochholen. Bring sofort unter das Kreuz. Die anderen Versprechen kann man zum Teil später geben, aber das erste muss sofort gegeben werden und kann sofort gegeben werden. Wie soll ich um Vergebung bitten, ist auch eine spannende Frage. Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit von demjenigen, der Vergebung geben muss. Wir könnten auch mal über den reden, der um Vergebung bitten muss. Das ist eine sehr spannende Frage, weil ihr Lieben, ich glaube, da machen wir ganz viel falsch. Entschuldigung, pressen wir so über die Lippen. Oder wir sagen unseren Kindern, geh zu dem und entschuldige dich. Entschuldigung, alles in Ordnung, geht raus spielen. Was ist das? Ja, das ist Dressur. Das ist Äußerlichkeit. Da ist nichts von Herzen. Das ist noch nicht mal Einsicht. Das ist noch nicht mal eine Bitte ausgesprochen. Entschuldigung. Ja. Das ist gar nichts. Das ist noch nicht mal ein Bekenntnis. Oder, und das ist der Klassiker, wenn die Bitte um Vergebung mit wenn losgeht. Wenn ich dir wehgetan habe, dann tut es mir leid. Hallo? Da ist überhaupt keine Einsicht. Du bist eigentlich das Problem. Du bist so empfindlich. Das sage ich eigentlich mit solchen Worten. Wenn. Eine Bitte um Vergebung beginnt niemals mit wenn. Wenn ich um Vergebung bitte, dann habe ich doch was eingesehen, oder? Dann tue ich Buße. Buße heißt, dann kehre ich um. Da habe ich einen Fehler gemacht und dann muss ich den Fehler zugeben. Ich bitte euch, sagt das dem anderen. Du, ich habe dir echt wehgetan. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie weh, aber ich sehe, ich habe dir wehgetan. Das war falsch. Natürlich hat der andere auch was dazu beigetragen. Aber die Bitte um Vergebung ist nicht der Moment, aufzurechnen. Das funktioniert nie, ihr Lieben. Weil es gibt halt das Stachelbalkenproblem. Du denkst immer, du hast 10% und du denkst immer, der hat 90%. Das Dumme ist nur, der andere denkt das Gleiche und das ist mathematisch nicht möglich. Deswegen lass die Mathematik in dem Moment, weil das ist nicht lösbar. Konzentrier dich bitte auf den Stachel, auf den Splitter und nicht auf den Balken. Konzentrier dich auf den Splitter, der auf den Balken. Ah, danke. Schon wieder falsch rum. Also nochmal, konzentrier dich auf den Balken. Und das ist ein Problem, weil wir sehen den oft nicht. Deswegen brauchen wir auch andere Geschwister. Also sei nicht so zu Tode betrübt, wenn tatsächlich mal jemand auf dich zukommt und sagt, du, ich muss dir was sagen, du hast da ein Problem. Hallo, wir haben vor Jesus mal einen Offenbarungseid geleistet. Wir Christen sind die ich weiß nicht, wie man das ausdrückt auf Deutsch, wir sind die Menschen, die am meisten Vergebung erfahren haben. Ja, dann sollten wir doch damit rechnen, dass wir Sünder sind, oder? Aber wir sind wie Ölgötzen, wie Marmorstatuen, wenn einer auf uns zukommt und uns anspricht. Das kann gar nicht sein. Wir haben eigentlich mal einen Offenbarungseid vor Jesus geleistet. Und ich hoffe, dass es eine beständige Übung in deinem Gebet ist, dass du den Herrn Jesus um Vergebung bittest über die Dinge, die an dem Tag passiert sind. Und da, wo es notwendig ist, wo der andere davon weiß, dass du auch den anderen darum bittest. Ja. Also da werden sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ja, und ich nenne die anderen jetzt nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne das im Skript nachlesen. Ich lese euch mal einen Vorschlag vor. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich erkannt habe, wie falsch mein Verhalten dir gegenüber war. Und dass ich damit gegen Gott und gegen dich gesündigt habe. Die Art und Weise, wie ich mich dir gegenüber verhalten habe, muss dir wehgetan haben. Hat dir wehgetan und ist nicht die Art und Weise, wie sich Christen verhalten sollten. Gott hat mich von meiner Sünde, von meinem Stolz, von meiner Schuld überzeugt und ich bitte dich, vergib mir. Mit Gottes Hilfe will ich mich nicht mehr so verhalten, wie ich dies in der Vergangenheit getan habe. Wirst du mir vergeben? Ich weiß, es ist nicht immer in der Ausführlichkeit, aber wenn ihr so mit jemandem redet, das hat alle Elemente von einer wahren Bitte um Vergebung. Dann siehst du, dass du was falsch gemacht hast, du zeigst Buße, du zeigst, dass du jemandem wehgetan hast und das ist wichtig, ich bitte euch, das ist keine Wortklauberei, sagt nicht Entschuldigung oder entschuldige bitte. Sag bitte mal diese Worte und scheinbar ist das doch hart und schwer. Ich weiß das, besonders in der Familie, das ist am allerschwersten, finde ich. Bitte vergib mir. Sag nicht Entschuldigung. Warum? Es ist ein Unterschied. Entschuldigung kann so viel dann, selbst wenn du alles gut gemacht hast, kann so viel wie heißen, naja, jetzt gehen wir auseinander und wir wissen gar nicht so richtig, was macht der andere jetzt damit. Aber wenn ich ihn auffordere, seht ihr das? Wenn ich sage, ich bitte dich, vergib mir. Das ist eine Aufforderung. Da muss der was tun. Und der muss ja auch was tun. Der soll vier Versprechen eingehen. Das ist gesund, wenn ich so meine Buße und meine Bitte um Vergebung abschließe. Ihr Lieben, wir müssen zur Landung ansetzen. Noch eine kleine Hilfe, was mache ich bei Unversöhnlichkeit? Eine ganz kleine Hilfe, weil das könnte wieder eine Predigt werden. Aber was mache ich bei Unversöhnlichkeit? Und ich sage ganz bewusst, was mache ich bei Unversöhnlichkeit? Wir tun mal so, als wären wir nicht die Betroffenen, sondern dass wir einem anderen helfen müssen. Das fällt uns viel leichter, über andere nachzudenken, also über unsere eigene Unversöhnlichkeit. Ihr Lieben, da gibt es verschiedene Anzeichen für. Man will zum Beispiel, dass der Täter sich die Vergebung verdient. Kennst du das? Das muss er sich erstmal verdienen. Das kannst du relativ schnell lösen, das Problem. Frag dich einfach mal, willst du, dass der Herr Jesus so mit deiner Schuld umgeht? Dass du dir das verdienst? Das widerspricht allem, was dem Evangelium lieb und teuer ist. Aber wir sind manchmal so. Der muss erstmal wieder höher springen. Ja, der muss erstmal was leisten. Das ist Unversöhnlichkeit. Oder am liebsten würde ich dem nochmal so richtig eine reindrehen. Ich wünsche ihm das Schlimmste. Das ist ein klares Zeichen von Unversöhnlichkeit. Das ist noch schlimmer, das ist wahrscheinlich sogar schon ein Zeichen von Bitterkeit in deinem Herzen. Und Bitterkeit entsteht, wenn du lange nicht vergeben hast, wenn du lange hochgeholt hast, wenn du lange drüber gebrütet hast. Dann entsteht Bitterkeit und dann kann es zu solchen Gedanken kommen. Oder noch so ein Zeichen von Unversöhnlichkeit, ich will die Garantie, dass du mir sowas nie wieder antust. Das machst du bitte nie wieder. Ja, was mache ich denn in meinem Verhältnis mit dem Herrn gegenüber? Es gibt gewisse Sünden, die kenne ich gar nicht. Es gibt gewisse Sünden, die kenne ich nur von ferne. Aber ihr Lieben, es gibt manche Sünden in meinem Leben, die kenne ich so gut, dass mir es manchmal echt bange wird. Und trotzdem verlasse ich mich felsenfest auf was? Auf Jesu Gnade. Dass seine Gnade noch größer ist als die Gnade der Menschen. Und dass er mir mehr als 7 mal 70 mal vergibt. Ist das so? Und deswegen, wenn der Herr Jesus, erwartet der Herr Jesus einmal eine Garantie von mir, dass ich nicht wieder im gleichen Punkt sündige? Niemals. Im Gegenteil, er holt noch nicht mal die alte Sünde hoch, wenn du zum 479. Mal kommst. Oder 89. Mal. Ach, ihr seid alle so genau. Die beste und eindrücklichste Gegenstandslektion, die uns hilft, Unversöhnlichkeit zu überwinden, kommt vom Herrn Jesus selbst. Matthäus 18 ist dieses Kapitel, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Der Petrus, wir haben schon mal kürzlich darüber gesprochen, Petrus ist ja der ganz Schnelle und sagt, wie? Ich soll meinem Bruder immer wieder vergeben? Wie soll denn das gehen? Ja, der ist nicht anders wie wir. Der sagt nur das, was wir uns dann trauen auszusprechen. Wir hätten das gar nicht getraut, uns dem Herrn Jesus das zu sagen. Und was macht der Herr Jesus als Antwort auf dieses Problem, auf diesen Knoten im Kopf von Petrus? Gibt er diese Gegenstandslektion vom sogenannten Schalksknecht. Und ihr kennt alle, glaube ich, die Geschichte gut in Matthäus 18. Das ist kein neues Thema. Matthäus 18 zieht sich von Anfang bis Ende wie ein roter Faden. Ihr dürft auch nicht Gemeindezucht 15 bis 17 einfach so oder noch die folgenden Verse so rausziehen. Das geht mit dem Schaf los, was in die Irre geht. Es geht um Wiederherstellung. Das ist der Tenor des Kapitels. Und es endet mit, was mache ich mit Unversöhnlichkeit? Ihr kennt die Geschichte. Und deswegen machen wir es kurz. Ja, ich kann die jetzt nicht nacherzählen. Dem Schalksknecht wurden übersetzt 3 Milliarden. Das ist der heutige Wert dieses Goldwertes, der da genannt wird. 3 Milliarden wurden dem einen Knecht vergeben. Der König sagt einfach, obwohl er ihn ins Gefängnis stecken wollte, hätte er, ich lass los. Ich lasse alles gehen. Alles. Die ganze Schuld deines Lebens. Und obendrein, der wahre König gibt sogar sein Leben für deine und meine Schuld. 3 Milliarden für die ganze Lebensschuld. Und dann komme ich zu meinem Bruder und der ist mir auch was schuldig. Übersetzt sind das 10.000 Euro. Sind 10.000 Euro wenig? Nein. Das erwartet der Jesus gar nicht, dass wir nur die Kleinigkeiten vergeben. 10.000 Euro ist viel. Was macht der Schalksknecht? Ich will die 10.000 Euro von dir und ich stecke dich ins Gefängnis, bis ich sie kriege. Und der König wird sehr traurig und sehr zornig. Das ist wirklich gerechter Zorn über den Schalksknecht. Warum? Weil ihm wird so viel vergeben, die Lebensschuld, und er will an den 10.000 festhalten. Und ihr Lieben, das ist der Schlüssel für Unversöhnlichkeit und für einen Mangel an Gnade. Du musst den Blick wechseln. Du musst die Richtung wechseln. Du hast dich festgebissen an dieser Schuld. Du schaust drauf, was dieser Mann, diese Frau, dieser Arbeitskollege, diese Mutter, dieser Vater, dieses Kind, was es dir angetan hat. Du musst die Richtung wechseln. Du musst die Blickrichtung deines Lebens neu wechseln. Du musst dich rumdrehen und musst schauen, wo du herkommst. Wenn du dich rumdrehst, siehst du das Kreuz und siehst, was Christus mit dir getan hat. Ihr Lieben, wir werden ein einziges Mal getauft. Das ist eine Ordnung des Herrn Jesus Christus. Aber wir feiern das Mahl des Herrn unzählige Mal, immer wieder. Weißt du warum? Weil der Herr Jesus ganz genau weiß, wie sehr die Elfi und die Bärbel und ich diesen Blick brauchen. Und je älter wir werden, umso mehr erfreuen wir uns an diesem Blick ans Kreuz. Die Gnade, wie groß sie ist, die er mir erwiesen hat. Und je mehr ich sündige, ich mache die Gnade nicht klein. Im Gegenteil, ich mache sie groß, wenn ich immer wieder zu ihm renne und sage, auch dafür hast du dein Leben gegeben. Und umso bereiter werde ich, dann dem anderen zu vergeben. Du musst die Richtung wechseln. Du hast dich verbissen. Du klammerst dich, du beißt dich an dieser Schuld des anderen fest. Ja, die ist groß. Es gibt großes Leid, was Menschen antun. Das leugnet die Schrift nicht. Aber das Leid kann vergeben werden, indem wir uns umdrehen und schauen, was Christus mit uns gemacht hat und jeden Tag tut. Und das ist die Kraftquelle, die mir hilft, wieder mit dem Bruder zurechtzukommen. Ich schließe, ihr Lieben, warum ist Vergebung, nur mit dem einen Gedanken, und das ist wirklich das Ende, warum ist Vergebung so wichtig? Und ich will euch den Horizont mit Gottes Hilfe etwas erweitern. Ich habe mal auf der Silvesterfreizeit jemanden sagen gehört, Vergebung ist unwahrscheinlich wichtig, weil wenn ich nicht vergebe, dann sitze ich ja selbst in dem Gefängnis meiner Bitterkeit und meines Hasses und meiner, ja, vielleicht sogar Selbstsucht, und da muss ich ja raus. Das ist ja, da strafe ich mich ja selbst. Ihr Lieben, das ist nicht ganz falsch, so zu denken, weil das stimmt wirklich. Du willst den anderen strafen, aber mit deiner Bitterkeit, das ist schizophren, strafst du dich eigentlich selber. Das ist das Schlimmste, was du dir antust, wenn du mit so einem üblen, stinkenden Charakter den anderen Menschen begegnest. Aber ihr Lieben, wenn das einzige Motiv ist, warum wir dem anderen vergeben, dann wage ich zu sagen, das ist eine Offenbarung von Selbstsucht. Wenn ich nur vergebe, damit ich frei sein kann. Oder mindestens ist es ein sehr, sehr beschränkter Horizont. Ich vergebe dir, damit ich frei bin. Ihr Lieben, die Dimension ist viel größer. Und damit kehren wir zurück an den Anfang der Predigt. Vergebung liegt dem Herrn Jesus so am Herzen, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Und wenn du vergibst, egal ob der andere schon auf allen Vieren zu dir gekommen ist oder nicht, du sollst vergeben, wenn du Klage gegen ihn hast, Kolosser 3. Wenn du diesen ersten Schritt tust und die Mauer in deinem Herzen schon mal abreißt und das unter das Kreuz bringst, weißt du, was du dann machst? Dann repräsentierst du auf einzigartige Art und Weise den, der dir doppelt das Leben geschenkt hat. Das physische Leben, er hat dir Odem geschenkt, und das ewige Leben. Verstehst du? In den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 9, heißt es, glückselig die Friedenstifter. Oder ich übersetze mal, glückselig der Hans, der seiner Elvira vergibt. Das ist ein Schlüssel zu einer glücklichen Ehe, einer von vier. Ja, das ist ein Schlüssel zum Glücklichsein. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Oder sie werden Töchter Gottes genannt werden. Das ist eine hohe Aussage. Und das ist genau dieser Gedanke. Wenn der Hans vergibt, in dem Moment, wo er vergibt, repräsentiert er das Wesen seines himmlischen Herrn. Und deswegen sagt der Herr zu ihm, Hans, du darfst zu Recht Sohn Gottes genannt werden. Das ist wie mit euren Kindern. Ihr gebt eure Charaktereigenschaften weiter, ob ihr wollt oder nicht. Die schlechten lassen wir jetzt mal weg. Aber stell dir mal vor, du erlebst später im Studium, der lebt schon woanders, ja, dass die Amelie die guten Charaktereigenschaften von ihrem Elternhaus trägt. Das gibt Ehre den Eltern, ohne Frage. Genau so ist es mit uns. Wenn wir vergeben, aufrichtig vergeben, dann geben wir dem Herrn Jesus Christus als kleine Christusse, das dürfen wir sagen, weil die Schrift das auch sagt, dann geben wir ihm Ehre, weil wir ihm sein Wesen in dieser Welt darstellen. Wir sind, Epheser 2, bereitet zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Kennt ihr die Stelle? Und was ist das Erste, wenn es dann um die Werke geht in Epheser 4, am Anfang dieses praktischen Teils, 4, 5 und 6? Was ist es? Demut anziehen
und einander vergeben. Wir denken meistens an die ganz großen Dinge. Ich gehe raus und werde Missionar in Nigeria. Oder ich breche eine ganz große Lanze für den Herrn. Weißt du, was die Werke sind, die Gott für dich bereitet hat? Die finden im ganz kleinen Leben, im alltäglichen Leben, im Profanen, im Regelmäßigen statt, im Umgang mit deinem Mann. Da hast du die allergrößte Möglichkeit, den Herrn der Herrlichkeiten und sein Wesen ganz stark zur Schau zu stellen. Das ist der Kern, das ist der Wert von Versöhnung, von Vergebung, wenn du das zeigst. Das ehrt dich sogar, wenn du so deinen himmlischen Herrn ehrst. Und er hat alles getan, damit du echte Vergebung aussprechen kannst, weil du darfst zurückschauen ans Kreuz und immer wieder auftanken und dir sagen, was er bereit war, dir zu vergeben. Vergebung ist wirklich ein Mittel, um zur Ehre Gottes zu leben, der Selbstvergebung ist, dessen Herrlichkeit der Gnade mit menschlichen Worten nicht zu beschreiben ist, die aber Vergebung erst möglich macht. Wenn ich vergebe, ihr Lieben, dann sage ich ganz laut, oder wenn ich um Vergebung bitte, dann sage ich ganz laut, die Bibel hat recht, wir sind Sünder. Siehst du das? Wenn ich um Vergebung bitte oder wenn ich Vergebung schenke, dann sage ich auch ganz laut, ich habe noch einen Chef. Ich bin nicht das Zentrum der Macht. Ich bin nicht das Ende der Fahnenstange. Ich diene einem anderen Herrn. Wenn ich um Vergebung bitte, dann bekenne ich auch ganz laut, Selbstsucht ist immer noch ein großes Problem in meinem Leben. Aber es gibt Gnade. Wenn ich um Vergebung bitte oder Vergebung schenke, dann mache ich das Reich Gottes für andere erfahrbar. Dann wird es sichtbar. Wenn ich um Vergebung bitte oder Vergebung gebe, dann bete ich damit ganz praktisch und sehr deutlich den Gott der Vergebung an und fordere andere auf, mir gleich zu tun. Wir sind am Schluss. Vergebung, ihr Lieben, ist viel mehr als einfach nur Reinigung unter Geschwistern, damit es wieder weitergeht. Ist auch obendrein kein gutes Motiv. Ja, und vielleicht sogar gar keine echte Buße, wenn ich einfach nur um Vergebung bitte, damit ich wieder gut mit ihm bin oder mit ihr bin. Vergebung ist aber selbst, das ist viel mehr, einfach nur wieder gut sein und die Schuld oder die Mauer abgerissen zu haben. Vergebung ist Gottesdienst. Vergebung ist die Möglichkeit für dich, jeden Tag sogar, das Reich deines himmlischen Herrn ganz deutlich, ganz erfahrbar, ganz praktisch zu proklamieren. Denn in der Mitte des Reiches Gottes ist kein erhabener, unnahbarer Thron. In der Mitte des Reiches Gottes steht ein blutiges Kreuz. Oder, wie es die Offenbarung sagt, da steht ein Lamm, was bis zum heutigen Tag und in alle Ewigkeit die Male trägt, die du eines Tages sehen wirst, die er deswegen auf sich genommen hat, um Vergebung für dich möglich zu machen. Vergebung ist Anbetung. Vergebung ist göttlich. Vergebung ist Gottesdienst. Amen. Stehen wir noch auf und beten kurz. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in Vorleistung getreten bist. Du hast dein Leben gegeben, als wir Feinde waren, als wir dich nicht gesucht haben, hast du an uns gedacht. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für völlige Vergebung, dass du unsere Schuld nicht nur zudeckst, sondern wirklich gelöscht hast, den Schuldschein gelöscht hast durch dein eigenes Blut, ein für alle Mal. Danke, dass wir nahegebracht sind, dass wir diese Ruhe und diese Nähe zu dir spüren dürfen, haben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zu Männern und Frauen machst, die dieses Geheimnis wirklich verstehen, was es heißt, dich zu ehren, wenn wir anderen vergeben. Ich bitte dich um Kraft, Herr, auch gerade für die Ehen oder für die Beziehungen, die schon lange leiden, dass du uns hilfst, durch deinen Geist wirklich Gnade anzuziehen, gerade im Umgang mit dem Nächsten und das im Blick auf dich und deine Gnade. Hab Dank, dass du uns alles zur Verfügung stellst, was notwendig ist, um einander zu vergeben, um in wirklich Eintracht miteinander zu leben, aber dabei, um dich zu proklamieren, um dich zu verherrlichen. Ich bitte dich, schenke uns als Gemeinde diese Gnade, dass wir das häufig und oft praktizieren, dir zur Ehre. Amen.